Hallo Hockeyfreunde, willkommen zur nächsten Ausgabe des Anaheim Ducks Blogs, euren Anaheim Ducks Podcast. Ja, gestern hatten wir uns ja schon gehört und einmal so ein bisschen die Free Agency angeteasert und heute mit den ersten Erkenntnissen und den ersten Moves unserer Ducks. Und das wollen wir hier natürlich einmal besprechen. Wir analysieren das einmal ganz in Ruhe und besprechen auch am Ende, was jetzt noch passieren muss. Aber lass uns da gleich loslegen. Ja, ich habe die Liste zusammengestellt und das hat jetzt keinen Wert. Wer als erstes genannt wird, ist der Top-Neuzugang, einfach random. Die Liste einmal runter. Als erstes, ja, reiner AHL-Spieler Travis Mitchell, ein Jahr 850.000. Wie gesagt, wird ja mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nur der AHL eingesetzt. Denn lass uns da gleich weiterspringen. James Hamblin, 2 Jahre 875.000, kam als ja nicht gedrafteter Spieler in die National Hockey League. Kanadier, 27 Jahre alt. Kann Center und Left Wing spielen, ist 1,76 groß und wiegt 84 Kilo, also gutes Kraftpaket. War letzte Saison bei Bakersfield in der AHL aktiv. Die letzten 4, 5, 6, ja, 6 Jahre sogar. Hat auch mal 23, 24, 31 Spiele für die Oilers machen dürfen und kam auch 22, 23 bei 10 Partien bei den Oilers zum Einsatz. Nennenswert ist natürlich bei Bakersfield in den letzten 3 Jahren als Assistant-Captain unterwegs und hat letzte Saison in 64 Partien 41 Punkte sammeln können. Und ja, ist ein interessanter Spieler, wird wahrscheinlich auch erstmal in der AHL eingeplant und also bei unseren San Diego Ghouls. Und dann mal gucken, ob er mal temporär mal hochgeholt wird oder ob das jetzt ein reiner AHL-Spieler ist. Können wir beobachten, vielleicht rotiert er auch mal das ein oder andere rein, wenn Verletzung kommt, was wir natürlich nicht hoffen, aber so einen Spieler in der Hinterhand zu haben, der auch schon in der NHL gespielt hat, da jetzt natürlich nicht große Eiszeit gesehen hat und mit 3 Punkten, da jetzt auch kein Scorer ist, wo man da irgendwie was erwarten kann, aber ich denke für San Diego da eine ganz gute Verstärkung. Wir gehen weiter und der nächste ist Jude Caulfield. Jude Caulfield ist 25-jähriger Amerikaner, kam 2019 über die Pittsburgh Penguins in Runde 5 in die NHL und bekleidet die beiden Außenpositionen in der Offensive. Ist 1,91, 94 Kilo, oder auch wieder ein Kraftpaket. Da wird ja generell der Fokus auch von unserem Front Office drauf gelegt, da kraftvolle Spieler zu verpflichten. Hat letzte Saison auch schon bei San Diego gespielt. Also, wir verlängern den Vertrag, hat in 71 Spielen 38 Punkte sammeln können. Dann ist schon mehrere Jahre bei uns im System und kam 2022, 23 zu uns und hatte da auch noch in North Dakota in der NCAA gespielt. Hat dann seinen Vertrag gekriegt und hatte dann schon in der AHL reinschnuppern können und danach ein klarer Bestandteil in San Diego und noch ohne NHL-Spiel kriegt jetzt einen neuen Zwei-Jahres-Vertrag, um sich dann nochmal den Traum von der NHL vielleicht mit seinen 25 Jahren ja dann noch zu erfüllen. Der nächste, diesmal ein Goalie, Laurent Brossoit, der 33-Jährige, kriegt ein Jahr Vertrag und kam 2011 in die Liga über die Calgary Flames in der 6. Runde und ist ein klarer Nummer-3-Goalie in der Liga, kam immer wieder temporär zum Einsatz, hat 25, 26 ein Spiel für die San Jose Sharks machen dürfen. Und kam immer mal wieder rein. 23, 24, Winnipeg Jets, 23 Spiele. Also wirklich ein, ja, vielleicht auch mal temporären Backup-Goalie, aber ich denke, bei uns wird er eingeplant als dritter Goalie, der ja vielleicht auch mal in der AHL zum Einsatz kommt. Und ja, hat schon Erfahrung sammeln können. Ist tatsächlich auch einmal Stanley Cup Champion geworden. Vielleicht finden wir nochmal raus, wo das war. Ja, in Vegas auch als Backup oder dritter Torwart. Ja. Erfahrung ist da. Als dritter Torwart finde ich das ein gutes Signing. Deal ist auch okay. Ein Jahr 1,1 Millionen. Kannst du nicht viel verkehrt machen. Da ist die denn dritte Goalie-Position dann auch abgedeckt bei unseren Ducks. Wie ziehen wir weiter? Und der nächste ist dann Jet Wu. Defender. Rechtshändiger Defender. Wichtig. Haben wir ja aktuell nicht viele im Kader. Ist 25 Jahre alt. Also noch ein jüngerer Spieler. Kriegt einen Zweijahresvertrag. 875.000 und ja, ist jetzt hinten dran natürlich und sein Traum zu erfüllen, in der NHL doch nochmal Fuß zu fassen. kam bisher nur eine AHL zum Einsatz bei den Canucks im System gewesen. Kam auch über die Canucks 2018 in der zweiten Runde in die Liga beziehungsweise zu den Canucks und ist jetzt bei uns 2 Jahre unter Vertrag und 1,82, 93 Kilo, also wieder ein kraftvoller Verteidiger, der natürlich jetzt erstmal in die AHL geht, beziehungsweise da vielleicht auch nochmal eine Chance bekommt im Trainingscamp, sich zu beweisen. Aber es ist natürlich gut, dass du da im System jetzt von uns, wenn man das ganze Konzept jetzt sieht mit San Diego, dass du da jetzt einen rechtshändigen Verteidiger hast, der noch jung ist, der noch entwicklungsfähig ist und noch auf seine Chance lauert, doch nochmal in der NHL Fuß zu fassen. Und der nächste ist Corey Schünemann oder Schumann oder Schümann müsste es ja dann sein. US-Amerikaner, 30 Jahre alt. Wieder gleiches Profil, 1,83, 91 Kilo. Ein Zweijahresvertrag, 875.000. Also die Zahlen sind immer im Average, also im Durchschnitt. Weil ich denke mal, das ist zur Erklärung vielleicht nochmal wichtiger, dass wir ja immer auch über den Salary Cap nachdenken müssen. Und deswegen rede ich hier immer vom Durchschnittsgehalt auf die Jahre. Defender auf der linken Seite, 30 Jahre alt. Ja, nicht gedraftet worden, aber trotzdem auch in die NHL geschafft. Er hat 2021, 22, 24 Spiele für die Canadiens gemacht. Das Jahr darauf nochmal 7, aber auch immer gependelt zwischen NHL, AHL. Und war auch in Colorado bei den Eagles in der AHL, dann bei den St. Louis Blues mal 4 Spiele gemacht. Springfield, Thunderbirds in der AHL, größtenteils in der 24-25 Saison verbracht. Und letzte Saison bei den Hershey Bears 62 Spiele, sein letztes NHL-Spiel ja auch schon dann 2 Jahre her. Und natürlich dann auch erstmal bei uns in San Diego eingeplant. Aber es ist gut, dass wir da auch jemanden mit Erfahrung haben, der vielleicht mal reinrotieren könnte oder man das Gefühl hat, dass man da jetzt in der Tiefe dann auch gut besetzt ist mit Corey Schönemann. Dann gucken wir weiter. Nick Jensen, und jetzt ist es der Erste, der dann klar fürs NHL-Team eingeplant wird. Defender auf der rechten Seite, 1,83, 92 Kilo, also wirklich das Profil ist klar erkennbar, 35 Jahre alt. Kam 2009 über die Detroit Red Wings in Runde 5 in die Liga und hat 694 NHL-Spiele bisher gemacht, 172 Punkte gesammelt. Also ein klarer NHL-Spieler, der auch nur zu Beginn seiner Karriere in der AHL gespielt hat und seit 2016, 17 durchgehend in der besten Eishockey-Liga der Welt unterwegs ist. Über natürlich die Detroit Red Wings, die ihn gedraftet haben, Washington Capitals, Ottawa Senators und jetzt bei unseren Ducks hat er schon Playoff-Erfahrung sammeln können und ich kann es schon mal vorne wegnehmen. Er, denke ich mal, ist hier der klare Trouba-Ersatz. Günstiger, vielleicht von der Performance etwas drunter, auch älter, aber mit 2,25 Millionen 2-Jahres-Deal kannst du da wirklich nichts verkehrt machen und wird natürlich jetzt auch eine Rolle bei uns haben, wenn wir uns das Depth-Chart jetzt aktuell mal angucken. Auf der rechten Seite würde ich fast behaupten, dass er in der ersten Reihe spielt, weil wir jetzt aktuell ja nur mit Drew Henderson und Ian Moore, wenn wir Ian Moore überhaupt wieder als Verteidiger sehen, da auf der rechten Seite echt dünn aufgestellt sind und Nick Jensen der Erste ist, der da wirklich klarer Verteidiger ist. Das ist gut, dass wir da was in die Wege geleitet haben. Man hat natürlich von Anderson ein bisschen geträumt, der natürlich in Vegas jetzt auch verlängert hat, ist auch klar. Dass man an denen vielleicht auch gar nicht rankommt, ne? Das ist wieder das Thema. Ja, Vegas hat natürlich in der Entwicklung viel weiter. Jetzt wieder im Stanley Cup Finale gewesen. Auch ein Argument, das sage ich hier auch gerne. Und da müssen wir der Realität auch ins Auge fassen. Kalifornien ist sehr, sehr hohe Einkommenssteuer. Und in Nevada fällt die halt weg. Das hat natürlich Auswirkungen, wenn du so einen 8-Millionen-Deal unterschreibst. Das könnten so jetzt, ich schätze mal, 1,5 Millionen netto einfach mal mehr sein. Und du machst genau das gleiche, Eishockey spielen. Aber wir waren aktiv, haben was gemacht. Ist jetzt auch kein, wie sagt man, Angst-Move, dass wir jetzt einen Spieler nehmen und dem mit Geld zuschütten, dass er ja zu uns kommt. Man ist da ruhig geblieben, hat jetzt mit Nick Jensen jemand geholt, wo der Deal völlig in Ordnung ist, auch aus Teamsicht. Und wir einen Spieler haben, der auch klar in der NHL, also ein klarer NHL-Verteidiger ist, der auch Erfahrung hat und somit das Defending Du denn in der ersten Reihe höchstwahrscheinlich dann jetzt auch anführen wird. Dann haben wir noch Jeff Malot von den Los Angeles Kings verpflichten können. Ist auch ein NHL-Spieler, wenn man die letzte Saison betrachtet, 58 Partien, 9 Punkte, ist natürlich jetzt die Ausbeute nicht so dolle. Das Jahr davor kam er auch nochmal 61 Spiele in der AHL zum Einsatz, hatte, konnte 51 Punkte sammeln, kam undrafted in die Liga, kriegt jetzt einen Dreijahresvertrag und 1,85 Millionen im Durchschnitt verdient er. Und auch wieder interessant, 195 cm groß, 94 Kilo, 29-jähriger Kanadier, kann beide Außenpositionen in der Offensive bedecken, war in der NCAA bei der Cornell University auch Kapitän, ist vielleicht auch mal ganz interessant, und kam über Winnipeg in die Liga, hat ein Spiel gemacht, kam aber dann gleich die nächsten 3 Jahre wieder in die AHL, kam dann zu den Kings und konnte dann tatsächlich auch schon, ja, Playoff-Eishockey schnuppern. Und auch letzte Saison kam er in den Playoffs bei den Kings zum Einsatz, auch wenn er da bei 4 Partien dann keine Punkte sammeln konnte. Aber wenn man überlegt, die Kings sind da gegen die Avalanche ja klar rausgeflogen. Ist ein, ja, Power Forward. Und ja, interessant. Wird bestimmt das ein oder andere Mal auch bei uns reinrotiert. Ich habe ihn jetzt in meinen Planungen. Vielleicht stand jetzt nochmal hinter Nesterenko. Je nachdem, was da noch passiert, auch was mit einem Frank Vatrano noch passiert, könnte er denn da noch mit reinrutschen. Aber aktuell wird er bestimmt das ein oder andere Mal reinrotieren in unserem, ja, offensiven Gebilde. Und ja, das war's denn auch schon für die Spieler, die gekommen sind, beziehungsweise über die Free Agency gekommen sind. Wir haben uns vielleicht ein bisschen mehr erwartet, aber wir tun uns ja gerade da auch immer extrem schwer, Spieler, ja, an Land zu ziehen, nach Anaheim zu bekommen. Und auch das war diesen Sommer beziehungsweise diese Free Agency auch wieder der Fall. Zeigt mir, dass wir nicht unattraktiv sind natürlich, aber dass andere Teams da klar noch besser positioniert sind. Bei den Abgängen müssen wir auch mal drüber reden. Ich will jetzt da nicht nachtreten bei Jakob Trouba, aber der hat jetzt in San Jose halt einen guten Vertrag unterschrieben. Ich weiß nicht, ob wir diesen Vertrag hätten mitgehen können oder müssen sogar. Aber auch Kalifornien, San Jose, ich weiß nicht, ob die jetzt wirklich über uns stehen. Hat natürlich enormes Talent im Team. Und er unterschreibt es natürlich da. Dann haben wir ja natürlich Spieler wie John Carlson, die jetzt bei Tampa Bay unterschrieben haben. Und Jeffrey Fiel, der auch wieder weg ist. Finde ich auch ein bisschen schade, genauso wie Johnson, der auch weg ist. Ja, diese beiden Tough Guys, das wird schon schmerzen, denke ich. Also gucken, wer da in die Rolle reinschlüpfen kann. Und ja, es ist natürlich ärgerlich. Genauso ärgerlich, dass bei Leo und bei Cutter jetzt auch noch nichts passiert ist, was Vertragsverlängerung angeht. Finde ich auch ein bisschen unglücklich. Hätte ich mir jetzt auch gehofft, dass da was passiert. Die sind jetzt natürlich nicht Free Agent, die sind Unrestricted Free Agent, wir haben dann noch die Rechte, haben jetzt noch echt ein bisschen Zeit, da auf eine Vertragsverlängerung anzustreben. Und aller spätestens, wenn das Camp losgeht in 2 Monaten, dann müssen die am Start sein, nicht, dass die dann noch was verpassen. Also das muss doch wohl das Ziel sein, dass man das da hinbekommt. Cap Space ist auch da und ich sehe da kein Szenario, wo das halt irgendwie nicht klappen sollte. Gleiches gilt auch für die Dallas Stars, die jetzt mit Jason Robertson auch noch keinen Deal aushandeln konnten. Und ich bin der Meinung, wenn da irgendwie eine Chance besteht, das hatte ich ja gestern auch schon gesagt, den an Land zu holen und dann erstmal die nächsten wahrscheinlich 3 First-Round-Picks abzugeben, weil der einen extrem hohen Vertrag unterzeichnet, müssen wir das machen. Wenn wir es irgendwie cap-technisch unterbekommen, das ist natürlich die Frage, ob das generell Sinn macht, jetzt da die ganzen Kapazitäten, die womöglich auch vielleicht auch noch gar nicht da sind, da zu investieren. Natürlich kriegst du da einen absoluten Ausnahmespieler, der uns weiter helfen wird. Hier müssen wir aber gucken, wie wir den unterkriegen. Zweite Reihe, willst du so viel Geld für einen Zweitreihenspieler ausgeben? Cutter ist auch auf der linken Seite. Können die zusammenspielen? Robinson, Leo, Cutter. Auch schwierig. Wenn du rein ja, kaderplanmäßig agierst, musst du sagen, ey, volle Konzentration auf die Verteidigung, da sieht's mau aus. Ist natürlich auch nicht mehr viel da. Ist nicht so, dass wir da die Free Agency da voller Spieler sind, die uns da extrem weiterhelfen. Wir sind schon so bei Namen wie John Klingberg mal wieder, der schon mal bei uns war. Logan Stanley, Simon Nemec, das sind alles okay Spieler, wobei ja ein letzter genannter auch Restricted Free Agent ist. Da müsste man wiederum was abgeben. Wir müssen uns auch darauf konzentrieren. Wir hatten jetzt von Leon Carter gesprochen, aber wir müssen auch den Vertrag von Pavel Minchukov unterzeichnen. Dann sind wir auf der linken Seite ja immer okay aufgestellt. Ne? Wenn wir jetzt überlegen, dass wir aktuell nur Lacombe da auf der linken Seite auch haben. Ey, das ist verteidigungstechnisch echt wild. Das ist echt ärgerlich, dass da mehrere Verträge halt in einem Sommer ausgelaufen sind. Natürlich haben wir mit Søberg da ein norwegisches Top-Talent, was wartet, was wahrscheinlich auch seine Chance kriegen wird. Aber darauf verlassen kannst du dich natürlich auch nicht. Ich sehe etliche Gefahren gerade bei uns. Und ob jetzt ein Jaden Kurz natürlich da jetzt in die Pasche springen kann, weiß ich nicht. Ist auch erst gedraftet worden, natürlich in der zweiten Runde. Und ich habe bei ihm eigentlich echt ein gutes Gefühl. Aber jetzt da gleich schon auf der rechten Seite da diese Verantwortung tragen kann, ein reiner NHL-Spieler zu sein, wage ich zu bezweifeln. Er bringt ein Profil natürlich mit, hatten wir hier besprochen. Und ich bin da echt guter Dinge, dass er da mal ein gestandener NHL-Spieler auch bei uns sein kann. Und aber ihn da die Last jetzt schon auf die Schultern zu geben, da sich rein zu rotieren oder sogar auf der linken Seite zu spielen, das sehe ich leider auch noch nicht. Und so haben wir wirklich eine schwierige Phase. Also würde ich erst tendenziell Abstand von Jason Robertson nehmen, außer es passieren ganz komische Sachen, dass er sich vielleicht irgendwo verzockt hat und ach, den kann er auch in Dallas unterschreiben. Also Dallas, die werden sich da mit allergrößter Wahrscheinlichkeit noch auf einen Vertrag einigen. Und es ist auch schwer, da ein Restricted Free Agent wie abzugreifen. Da musst du schon erst einen echt guten Vertrag abschließen. Und dann sind das mit Sicherheit bis zu, also absolut mindestens zwei First Rounder, wenn nicht sogar drei. Und dann wird es halt echt schwierig, auch für die Zukunft da sich aufzustellen, auch wenn du ein Top-Talent natürlich an Land ziehen kannst. Wirklich interessante Offseason mal wieder. Ein bisschen andere Voraussetzungen als die letzten Jahre, aber es ist auch klar, dass das gar nicht so einfach ist, ein gutes Team zusammenzustellen, selbst wenn du Talent hast, aber dein eigener Markt ja auch schwierig ist und du generell Probleme hast, Free Agents ans Team zu binden, beziehungsweise an Land zu ziehen, das wollte ich sagen. Aber gucken wir uns mal ganz klar nochmal die Fakten jetzt bei uns an. Ja, Panik nicht, aber einige Bedenken habe ich. Aber warum ist das so? Wir haben noch sehr viele offene Baustellen, Verteidigung, Position. Wir brauchen auf jeden Fall, wir sagen mal, Minty, das klappt mit der Verlängerung. Und dann haben wir Minty Lacombe auf der linken Seite der Verteidigung. Es fehlt auf jeden Fall noch ein Starting Defender auf der linken Seite. Auf der rechten Seite haben wir Jensen neu, wir haben Drew Henderson und Ian Moore. Gut, solide, aber ist zum Beispiel Henderson und oder Moore, sind die so gut, dass jetzt die drei das bekleiden können? Beziehungsweise mit Henderson und Moore muss ja dann einer von denen in der zweiten Reihe spielen. Weiß nicht, hätte ich ein bisschen Bauchschmerzen jetzt mit, muss auf jeden Fall auch noch jemand kommen. Ich hätte auf jeden Fall noch einen ja, erfahrenen NHL-Spieler in der Offensive, der bestenfalls alle drei Positionen bekleiden kann. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass Roger McQueen genauso einschlägt wie Senecky. Er hat das Talent, aber soweit ist, das können wir erst final beurteilen, wenn er auf dem Eis steht. Wir haben mit Wahlberg jemanden, der dazugekommen ist. Wir haben Massé, der natürlich reinrücken jetzt will in die NHL nach seinem super Jahr bei den Juniors. Wir haben Kläboff, weißt du nicht, ob der schon so weit ist, genauso wie Nordmark, unsere beiden First Runner. Sie es jetzt im ersten Jahr schon schaffen. Da kannst du nicht drauf verlassen. Deswegen noch jemanden holen. Du draftest eigentlich gerade in der NHL für die Zukunft und nicht für jetzt sofort. Wir haben mit Greer jemanden, der die Außenposition bekleidet. Ich sehe ihn tatsächlich auch als Center, was er auch machen könnte. Wird spannend. Und dann natürlich ganz klar die Vertragsverlängerung mit Leo Carlsson und mit Carter Gauthier. Das muss die absolute Priorität haben. Und das ist auch weiterhin machbar. Lass uns das mal durchspielen. Wir haben Stand jetzt nach dem ersten Tag der Free Agency ein Cap Space von 35 Millionen. Genau genommen bei Puckpedia sind 35,173.395 Dollar. Wir sagen 35 Millionen, damit wir das safe sind. Sagen wir, wovon wir jetzt ausgehen können. Leo ist bei 14 Millionen. Cutter bei 13, das sollte auf jeden Fall klappen. Wir haben noch 8 Millionen Cap Space, denn wir können das wirklich ausgeben, beziehungsweise müssen das sogar. Also hätten wir denn noch, wir haben Minty vergessen. Das wird spannend. Vielleicht 5, dann haben wir noch 3 Millionen. Denn ist schon fast Sense. 3 Millionen, wenn man überlegt, dass wir Nick Jensen 2,25 zahlen. Kriegst du für 3 Millionen vielleicht auch einen erfahrenen Defender noch mit rein. Und dann war es das mit Cap Space. Dann bist du aber, was Trades abgehen zur Deadline, wirklich nicht mehr handlungsfähig. Du müsstest ja dann schon einen abgeben. Und wir hoffen ja, wir kommen in der Position, dass wir eher einen dazu holen wollen, als Leute abzugeben. Und dann fällt mir nur ein, dass die Wege sich vielleicht mit Frank Furtado trennen können, der ja auch verletzungsbedingt letzte Zeit ja nicht mehr so performt hat und dafür ja noch einen ganz guten Vertrag aktuell hat. Mit 4 Millionen waren das, glaube ich. Müsste ich nochmal nachschauen. Und ja, aber, oder sagt man, okay, der ist jetzt wieder komplett genesen und kann wieder an alte Leistungen anknüpfen, dann können wir ihn auch behalten. Kennt das Umfeld, kennt das System. Und dann brauchst du keinen neuen reinholen. Aber das ist natürlich auch so ein Fragezeichen natürlich. Sonst sind wir in den ersten beiden Reihen eigentlich gut aufgestellt, ne? Leo und Cutter, Senecki, Kreider, Granlund und Killhorn. Das ist schon okay. Ob es für den ganz großen Wurf reicht, wahrscheinlich nicht. Und dann die jungen Wilden, wenn das natürlich die da nachrücken können und da wirklich jetzt eine neue Ära prägen können, wenn das alles so funktioniert, wie man sich das wünscht, sind wir da wirklich gut aufgestellt. Auch wenn es aktuell schwierig aussieht und wir in einer Situation sind, die uns ja vielleicht irgendwann nicht mehr handlungsfähig macht. Das ist natürlich die Frage, willst du darauf zocken, zu Trading Deadline handlungsfähig zu sein oder willst du jetzt ein Team haben, was steht? Will ich doch lieber jetzt das Team nehmen. Du weißt ja gar nicht, wenn du sagst, nee, wir zocken drauf, dass wir handlungsfähig sind, aber dann nachher sind wir so unrelevant, da brauchen wir, was ein Käufer sein möchte zu Trading Deadline, ist das absolut unrelevant, wenn wir dann irgendwie weit weg von den Playoffs sind, dann brauchen wir da keinen mehr reinholen. Dann können wir eher darüber nachdenken, nochmal jemanden abzugeben. Spannende Situation. Nicht ganz, es ist nicht ganz so negativ, wie sich das vielleicht jetzt hier angehört hat. Aber ich habe schon ein bisschen Bauchschmerzen, dass das vielleicht ein One-Hit-Wonder war letzte Saison. Und wie jetzt da irgendwie in eine schwierige Lage sind. Also ich weiß nicht, ich habe irgendwie ein komisches Gefühl. Das wird sich natürlich hoffentlich legen, wenn Leo und Cutter Verträge unterzeichnet haben, die vielleicht nicht ganz so hoch sind. Aber die wollen natürlich logischerweise auch jetzt Money sehen, nachdem sie da ihre Rookie-Deals ausgespielt haben. Ist ja auch klar. Höhere Salary Cap und so weiter. Interessant ist auch, dass die Chicago Blackhawks sich auch noch nicht mit Connor Bedard einigen konnten. Und ich sag's hier gern zum tausendsten Mal, wir müssen dem zuvorkommen. Weil wenn Connor Bedard jetzt seinen Vertrag unterzeichnet und sagen wir mal 13 Millionen bekommt, dann sagt Leo, ja guck mal, der kriegt 13 und ich bin ja wohl euer Franchise-Player. Gib mir mal 13,5 oder 14. Und lass uns lieber der sein, der den 13 Millionen Deal rausgibt. Und dann kann Bedard den übertrumpfen, ist ja auch egal, denn interessiert uns ja nicht. Und dann lass uns da die Verträge auf jeden Fall jetzt endlich mal abschließen, dass da Ruhe ist. Dann gib Leo das C und dass wir über Jahre da Ruhe haben auf diese Position, dass alles klar geregelt ist und dann können wir darum ein Team aufbauen. Und mit ein bisschen Glück auch auf was Rookies und jungen Spielern in der Verteidigung angeht, dass wir da ein Team haben. Und dann auch mit Jaden Kurz, der vielleicht jemanden gedraftet haben, der das über Jahre bei uns spielen kann. Und auf der linken Seite, der mit Minty auch jemanden, der sich jetzt etabliert hat. Und Lacombe natürlich ein absoluter Führungsspieler ist, Top-Verteidiger und auch jetzt schon Gold bei Olympia geholt hat, auch wenn er da nicht zum Einsatz kam. Aber das zeigt mir, auf welchem Weg er da ist. Und es ist gar nicht so schlecht, sieht aktuell ein bisschen komisch aus, weil noch ein paar Unklarheiten ist. Ich hoffe, das kriegen wir jetzt geregelt. Und ich denke, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Es ist nicht so ganz negativ, vielleicht muss ich da auch ein bisschen zurückrudern. Ich habe nur echt ein bisschen Angst, dass es ein bisschen auseinanderbricht jetzt und dass wir irgendwie uns da auf Verträge versteifen, auch wenn es da keine zwei Meinungen gibt und wir mit Leon Kader natürlich verlängern, genauso wie mit Minty. Wir haben Zellweger weggegeben. Das war ein klares Statement für Pavel Mentjukov. Und ja. Schauen wir, was die Zukunft bringt. Vielleicht kann auch einer von den Free Agents noch überraschen, der auf einmal in der NHL jetzt irgendwie sein Glück bei uns gefunden hat. Und ich bin eigentlich guter Dinge, was die Rookies auch angeht. Und Roger McQueen, vielleicht kann er genauso einschlagen. Und dann sieht das schon alles sehr, sehr gut aus. Okay, liebe Hockeyfreunde, das soll es für heute gewesen sein. Genießt die Sonne. Ich melde mich dann wieder, wenn es wieder was zu vermelden gibt. Und macht's gut. Haut rein und ciao.
10,49 Sekunden. Bis heute ist keine Frau der Welt schneller gelaufen. Florence Griffith Joyner wurde 1988 zur schnellsten Frau der Geschichte. Doch mit ihrem Weltrekord begann ein zweites Rennen. Ein Rennen gegen den Verdacht. War Flojo ihrer Zeit einfach voraus oder war ihr größter Triumph das Ergebnis von Doping? Beweise gab es nie. Trotzdem verstummten die Zweifel nicht. Nicht einmal nach ihrem frühen Tod, der im Gegenteil die Spekulation noch weiter anheizte. Warum wurde aus einer Ausnahmeathletin einer der umstrittensten Fälle der Sportgeschichte? Und warum werden außergewöhnliche Leistungen irgendwann selbst zum Verdachtsmoment? Der neue Fall bei Tatort Sport auf meinsportpodcast.de.